Seit September 2024 ist Jessica Stommel Head of Frauenfußball, Director Sales bei Sport 5. Warum sie aber in Sachen Frauenteams nicht vom Verkaufen sprechen möchte und wie sie aus dem Pferdesport zum Fußball gekommen ist, darüber reden wir unter anderem in der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 93 von Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin die Person hinter diesem Podcast und ich habe heute wieder eine ganz tolle und, wie wir über Technikschwierigkeiten im Vorfeld dieser Aufnahme festgestellt haben, auch unfassbar geduldige, liebe Gästin, nämlich Jessica Stommel, Head of Frauenfußball und Director Sales bei Sport 5. Hallo liebe Jessica.
Hallo liebe Mara, freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
Ja, mich freut vor allen Dingen, dass du mir noch nicht abgehauen bist heute Vormittag. du bist seit November 2023 bei Sport 5 und seit September 2024 leitest du die neu geschaffenen oder den neu geschaffenen Frauenfußball Sales Hub. Es geht also um Vermarktung. Kannst du den HörerInnen, die sich damit gar nicht auskennen, mal ein bisschen was dazu sagen, was das für euch in Bezug auf den Fußball der Frauen bedeutet?
Ja, sehr, sehr gerne sogar. Genau, also wie du schon richtig gesagt hast, bin ich im November 23 bei Sport 5 gestartet, zu dem Zeitpunkt noch mit Team BVB, hatte aber von Tag 1 an wirklich das Thema Frauenfußball als hundertprozentiges Thema, Fokusthema und durfte vor allem die BVB-Frauen mit vermarkten. Vielleicht ganz kurz, was heißt Vermarktung? Unsere Hauptaufgabe ist es und somit jetzt auch mit dem neuen Hub, mit dem Sales Hub, wirklich Sponsoren, Partner für den Frauenfußball zu gewinnen. Seit Sport 5 dürfen wir erfreulicherweise jetzt auch heute schon 14 exklusive Frauenteams aus Deutschland heraus vermarkten. Ob es eben Borussia Dortmund ist, ob es das Frauenteam von FC Schalke ist oder auch vom FC Augsburg, Bayer Leverkusen natürlich als Bundesligist ganz oben mit dabei. Und darauf liegt auch unser Fokus. Wir wollen mit diesem Sales Hub, heißt, wir sind wirklich 100% Vertriebler und Vertrieblerinnen in dem Team, inklusive einer Brand-Consulting-Stelle, wollen wir eben wirklich ganz, ganz als klares Ziel, unser Hauptziel, eben den Umsatz steigern für unsere Teams und somit eben eine Professionalisierung des deutschen Frauenfußballs vorantreiben, weil das muss ich dir sicherlich mit am wenigsten erzählen, aber das schaffen wir einfach wirklich nur, wenn wir es wirtschaftlich auf gesündere Beine stellen, wenn wir vor allem auch die Frauenteams unabhängiger von den Männerteams platzieren, sodass wir auch dort oder dass die Vereine eben auch ein größeres Investment sich leisten können und es nicht immer nur subventionieren müssen aus den Männerteams. Mhm. Unabhängig allerdings von den 14 exklusiven Vereinen arbeiten wir auch echt eng mit den anderen Vereinen zusammen aus Deutschland, sind aber ja auch global sehr gut aufgestellt. Und das finde ich grundsätzlich ist echt so was richtig Schönes im Frauenfußball, wie der Zusammenhalt unter den Vereinen einfach gegeben ist. Und ja, wir wirklich alle gemeinsam an einem Ziel zusammenarbeiten. Das ist echt sehr, sehr motivierend.
Also so ein bisschen, dass natürlich es Rivalitäten gibt, aber gleichzeitig haben eben alle das gleiche Ziel, nämlich den Fußball der Frauen weiter wachsen zu lassen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, 14 Teams betreut ihr exklusiv. Sind das alles Teams, die angeschlossen sind an einen Lizenzverein der Männer? Oder habt ihr tatsächlich auch jemanden bei euch, der ausschließlich im Fußball der Frauen unterwegs ist?
Nee, grundsätzlich sind das tatsächlich alles Vereine, die eben auch im Männerfußball stark vertreten sind, sei es der HSV oder eben auch Hertha Berlin. Wir arbeiten eben aber auch mit beispielsweise der SGS Essen enger zusammen. Also das ist ja etwas sowieso bei Sport 5 oder was uns ungemein wichtig ist, mit Brands, mit Partnern in Gesprächen herauszuhören, was am besten passt für sie und auch welcher Verein. Und wenn es jetzt eben ein Brand ist, der sagt, ey, ich finde das Konzept von SGS Essen total cool und möchte das gerne proaktiv unterstützen, dann sind eben unsere Kontakte oder auch dort unser Austausch wirklich so gegeben, dass wir auch das mitvermitteln können. Also das eine schließt das andere tatsächlich nicht aus.
Mhm. Und das sind aber ausschließlich Teams in der ersten und zweiten Liga aktuell wahrscheinlich, oder? Seid ihr auch drunter unterwegs?
Genau, also im Frauenfußball auch drunter. Da ist Bayer Leverkusen derzeit unser einziger Bundesligist. Entsprechend natürlich auch, ja, wirklich für uns intern auch so ein Vorreiterprojekt. Dann in der zweiten Bundesliga jetzt der HSV, beziehungsweise die HSV-Frauen, die ja jetzt auch hoffentlich zu dieser Saison dann den Aufstieg schaffen. Mal schauen, wir drücken weiterhin die Daumen.
Mal gucken, ob es die Männer oder die Frauen früher schaffen.
Ich weiß, wo meine persönliche Präferenz hingeht, aber das ist bewusst die persönliche Präferenz. Nein, beide wären natürlich grandios. Also das wäre natürlich richtig stark.
Gerade in Sachen Vermarktung.
Ja. Na, wir gucken, wir bleiben positiv und optimistisch. Es sind ja erfreulicherweise noch ein paar Spiele, zumal ja die zweite Bundesliga der Frauen auch noch nicht gestartet ist. Aber genau, weiter drunter vermarkten wir auch die Vereine, die kommen ja jetzt auch langsam erst weiter hoch. Sei es ein VfB Stuttgart jetzt in der Regionalliga, die natürlich den Aufstieg in die zweite Bundesliga schaffen wollen. Oder aber auch super spannende Saison gerade in der Westfalenliga mit Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04, wo ja auch im Oktober das erste Frauenderby der Geschichte stattgefunden hat. Nur einer von beiden kann aufsteigen. Aktuell Stand heute trennt beide nur einen Punkt. Das Rückspiel, das Derby findet Ende April in Dortmund statt. Das wird natürlich auch ein Mega-Event, ein großes Ereignis, auch für den Frauenfußball grundsätzlich. Also wir vermarkten, wie gesagt, entsprechend auch wirklich in den weiteren unteren Ligen. Das ist ja auch etwas, was wir sehen. Du hast es gerade auch schon angesprochen, die Rivalitäten unter den Vereinen gibt es ja im Frauenfußball überhaupt nicht so stark ausgeprägt. Eigentlich sogar eher im Gegenteil. Beziehungsweise was wir auch immer mehr feststellen, und das finde ich persönlich auch total spannend, wie ligenunabhängig das ist. Also auch wenn wir so ein Projekt wie bei Borussia Dortmund mit den Frauen vergleichen, wo die jetzt schon stehen, sei es intern von den Strukturen her, aber eben auch von den Partnerstrukturen in dem gesamten Konzept. Also da können die Top 10 global tatsächlich wirklich easy mithalten, und das in der vierten Liga. Und die Rivalitäten, wie gesagt, vereinsunabhängig, das sehen wir auch grundsätzlich unter den Fans. Da ist es kein Problem, dass man heute zu einem Spiel von den Schalke-Frauen geht und morgen zum Spiel von den BVB-Frauen. Oder eben auch solche Partnerschaften wie Multiclub-Ansätze sind dadurch natürlich auch nochmal eher denkbarer oder polarisieren weniger sozusagen, als es vielleicht in anderen Sportarten dann direkt der Fall wäre. Also es ist der Zusammenhalt, um das nochmal zusammenfassen, ist wirklich echt gegeben und das ist sehr, sehr schön zu sehen, weil am Ende des Tages haben wir alle nur ein Ziel. Und das ist wirklich diesem Sport, diesem Fußball der Frauen die Plattform zu geben, die er verdient hat. Aber natürlich, und ich finde, das sollte immer im Vordergrund stehen bei allem, was wir machen, die Bedingungen zu schaffen für die Spielerinnen in einem Verein, aber eben natürlich auch extern. Ich persönlich bin gar nicht so ein großer Freund oder Fan von dieser Equal Pay Diskussion. Ich finde, das ist zu oberflächlich, beziehungsweise behaupte ich auch, darum geht es uns ja gar nicht, dass jetzt die Spielerinnen ihre 30 Millionen sozusagen pro Jahr verdienen, aber sie müssen erstmal gut davon leben können. Sie müssen sehr gute Trainingsbedingungen erstmal bekommen, ohne irgendwie erst montags erfahren zu müssen, wo sie für den Rest der Woche trainieren oder drei verschiedene Spielstätte pro Saison zu haben. Das sind ja alles so Punkte, die wir erstmal eben auch aus einer Vermarktungssicht natürlich unseren Beitrag zu steuern können und müssen.
Ja, man merkt total, wie du für das Thema brennst, finde ich sehr, sehr schön, weil in jeder Antwort schon ganz viele Punkte drin sind, wo ich so mental mir Notizen mache und denke, anknüpfen. Also erstmal habe ich mich jetzt gerade selber dabei erwischt, dass die Brille des Männerfußballs schon noch eine sehr starke ist, weil es ist natürlich lustig, wenn ich dich, wenn wir schon über die Dortmund-Frauen und über die Schalke-Frauen gesprochen haben, frage, ob ihr auch Teams unterhalb der ersten und zweiten Liga vermarktet, weil so, ja. Genau, und da ist die Brille der Männer dann doch noch eine sehr intensive. Und was ich aber auch ganz spannend fand, ist die Sache mit den Fans. Ich glaube ja, so aus der BeobachterInnenrolle auch, dass sich das gerade so ein bisschen verändert. Also auch die Frage mit dem, wie stark sind da die Rivalitäten und dass das tatsächlich so ein bisschen ein Unterschied ist zwischen den Fans, die im Frauenfußball sozialisiert sind und die Teams da weiter begleiten und den Fans, die aus dem Männerfußball jetzt auch in den Frauenfußball rüberschwappen. Was man ja einerseits schon möchte, das gehört, finde ich, zum Wachstum schon dazu, wo aber gleichzeitig auch ein paar der, wir wissen, Männerfußball ist nicht nur schön, sondern hat eben auch wirklich problematische Felder und einige dieser, ich sag mal, Unarten schwappen dann irgendwie so mit rüber. Das ist, glaube ich, auch ein Thema, was den Fußball der Frauen noch sehr intensiv beschäftigen wird. Was mich jetzt aber mal in Sachen Vermarktung interessieren würde, zwei Sachen. Vielleicht erstmal eine ganz konkrete Frage auf ein Thema, was du jetzt auch schon angeschnitten hast. Du meintest, es geht darum, die Frauenteams von den Männerteams ein bisschen unabhängiger zu machen. Einmal geht es da ja klar um den wirtschaftlichen Faktor, der ja in der Vermarktung einfach eine große Rolle spielt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es schon auch darum geht, eben zu sagen, wir wollen eigene PartnerInnen für die Frauen. Also schön und gut, dass es bei den Männern starke PartnerInnen gibt und wir sagen da jetzt auch niemandem, wir machen euch die Tür zu. Aber ist das so? Also ist euer Bestreben erstmal eben tatsächlich auch zu sagen, hier haben wir im Fußball der Frauen ganz andere Themen und Schwerpunkte, die wir setzen können und da passen dann eben auch andere PartnerInnen dazu in der Vermarktung?
Ja, auf jeden Fall. Also auch da möchte ich vorweg wirklich einmal klarstellen, ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Also im Gegenteil, ich sehe sogar auch ein gewisses Potenzial darin, wenn man jetzt mit einem größeren Unternehmen spricht, die dann wiederum von einer dann doch noch mehr gegebenen Reichweite natürlich eines Männerteams profitieren möchten und der Frauenfußball, die Frauenmannschaft dann ein Teil, ein elementar wichtiger Baustein in so einer Partnerschaft ist. Ich finde, dann sollte man nicht sagen, ja, nee, wir vermarkten aber jetzt nur Männer oder nur das Frauenteam, sondern am Ende des Tages geht es natürlich auch noch um ein Gesamtheitskonzept bei einem Verein. Und das, wie gesagt, das eine schließt das andere nicht aus. Man kann dennoch sehr stark und sehr erfolgreich die Geschichten gemeinsam erzählen und entsprechend auch aktivieren. Ich finde allerdings auch da das Beispiel aus der UK sehen wir mit Joey, die zuvor ein reiner Männerpartner bei Manchester City waren und dann aber nach einem Jahr festgestellt haben, oh, eigentlich ist das Frauenteam viel lukrativer und interessanter für uns und sind jetzt ein hundertprozentiger reiner Frauenfußballpartner. Also das bietet ja auch wiederum ein Potenzial im Sinne von Unternehmen auch an den Fußball der Frauen heranzuführen und auch zu zeigen, was wäre möglich. Aber ja, unsere Aufgabe aus dem Hub heraus, wir gehen natürlich zu 100% schon mit dem Fußball der Frauen einfach auch raus in der Akquise, in die Gespräche und fokussieren uns dann darauf. Weil am Ende des Tages muss man ja trotzdem noch sagen, es ist ja auch ein Mehrwert, dass man wie mit einem Logo von Bayer Leverkusen oder auch Borussia Dortmund dennoch als Partner dann werben kann, was ja einen emotionalen Mehrwert in dem Sinne bietet. Aber und da sind wir intern auch tatsächlich gerade echt in einem sehr, sehr stark und tiefen Prozess dabei, genau solche Handlungsfelder, so möchte ich sie jetzt einmal nennen, weiter zu definieren. Was gibt es noch für Möglichkeiten, gerade über den Frauenfußball, die wir nicht nur für die Spielerinnen wirklich, also einen absoluten Mehrwert in der Kommunikation bieten, aber auch auf eine Gesellschaft übersetzt? Wirklich, was sind Handlungsfelder, die wir bisher im Sportsponsoring einfach noch nicht bedacht haben, weil es auch nicht die Möglichkeiten gab oder es auch nicht passend war? Ich finde tatsächlich mein Gespräch mit Magdalena Angerer in Frankfurt bei The Rise of Women's Football Summit, wo du ja auch vor Ort mit anwesend warst in Frankfurt, fand ich total spannend. Sie war ja jetzt 9 Jahre in den USA und sie hatte mir auch dort von einer Partnerschaft beispielsweise berichtet, die sie mit einem Institut gestartet sind, die den Spielerinnen, den Fußballerinnen ermöglicht haben, ihre Eizellen einzufrieren. Weil, was ist ein großer Punkt, einfach grundsätzlich im Leistungssport für Sportlerinnen, für Spielerinnen, sie müssen sich ab einem gewissen Punkt entscheiden, mache ich weiter meine Profikarriere oder möchte ich Mama werden? Aber warum müssen sie sich eigentlich entscheiden? Beziehungsweise ist das vielleicht sogar auch einer der Gründe, warum wir sehen, dass Fußballerinnen ihre Karriere nicht so lange ausüben. Oder wenn sie sagen, sie möchten Mama werden, sind sie natürlich eine ganze Weile raus und der Einstieg ist wieder viel schwieriger. Und das kann natürlich auch schon irgendwie so ein Ansatz sein, einfach aufzuzeigen, dass das eventuell eine Möglichkeit ist. Grundsätzlich finde ich allerdings auch ganz wirklich sehr, sehr wichtige Themen, Finanzen bei Frauen. Also wirklich Frauen mehr zu schulen im Sinne von, was bedeutet es zu investieren, Altersvorsorge. Das sind natürlich alles solche Ansätze, die dann mit Partnerschaften wesentlich authentischer, grundsätzlicher auch durch den Fußball der Frauen nochmal kommuniziert und aktiviert werden können. Aber ja, wie gesagt, auch einfach nochmal andere Themenfelder. Lass es Frauengesundheit eben auch sein, wo einfach eine riesengroße Datenlücke auch immer noch im Jahr 2025 in unserer Welt herrscht und man das mit Partnern einmal aufmerksam drauf machen kann, aber natürlich auch solche Datenlücken füllen kann. Und das ist dann nicht nur in erster Linie für die Spielerin relevant, sondern wie gesagt auch für so viele Frauen und Mädchen da draußen. Und ich finde, das ist ungemein wichtig, dass wir diesen Ansatz, diese Ansätze immer mehr mit bedenken. Und dann ergeben sich sicherlich auch noch mal ganz andere Branchenfelder, die sich dort auftun, die relevant sind für solche Sponsorings, die eben über den Ansatz Fußball der Frauen kommen.
Wobei ich das mit den eingefrorenen Eizellen muss ich noch mal kurz einhaken. Das finde ich schon krass, dass also zum einen ist es ja so dieses die Frage, wann und wie lange Frauen Kinder bekommen können, ist ja durchaus auch eine, die so ein bisschen in der Erzählung patriarchal geprägt ist. Also damit es eine gute Möglichkeit gibt, Frauen an einem gewissen Zeitpunkt dazu zu bringen, auch einfach zurückzutreten von dem, was sie in der Gesellschaft tun und sich irgendwie an Heim und Herd zu begeben. Und zum anderen würde ich mir ja tatsächlich dann eher wünschen, dass die Strukturen so geschaffen werden, dass Frauen Kinder kriegen und wieder weiterspielen können. Ich weiß natürlich, was du meinst, aber ich finde, das ist immer schon ein so sehr outstanding Beispiel auch so ein bisschen dafür, wie Frauen halt in Gesellschaft Räume haben, die für Männer total selbstverständlich und klar sind und die Frauen sich eben immer wieder neu erkämpfen müssen.
Komplett. Ich finde an dem Punkt, was ich aber da sehr, sehr wichtig finde, ist dieser mentale Aspekt. Also, dass du, man sagt ja bei Frauen bis 35 ist die Wahrscheinlichkeit, die eventuelle Möglichkeit noch mit am höchsten, dass du gesund oder am ehesten noch Kinder kriegen kannst. Und sagen wir jetzt mal, du bist eine Spielerin, 33 Jahre alt, hast vielleicht noch nicht den Lebenspartner, was nochmal ein zusätzlicher Punkt sein kann. Also dir selbst einfach diesen mentalen, ich nenne es jetzt mal wirklich Druck, diese biologische Uhr, von der wir immer so gerne sprechen, oder auch die Gesellschaft schon ausgeübt wird auf Frauen, das wegzunehmen und einfach freier sein zu können, selbst zu entscheiden, was du möchtest. Das finde ich eben einen wichtigen Punkt davon, was ja dann wiederum, wenn du mental natürlich im Kopf frei bist, kein Geheimnis, sportlich gesehen auch eine bessere Leistung, bringen kannst.
Das stimmt. Aber ich würde dann auch gerne immer noch weiter diskutieren, inwieweit die Uhr biologisch und inwieweit sie gesellschaftlich und so ist. Also ich verstehe total den Punkt, den du meinst, dass man sagt, man macht da irgendwie ein Angebot. Ich finde es auch gut, ein Angebot zu machen. Ich glaube, es gibt bessere Angebote, als wir frieren deine Eizellen ein. Aber das können wir ja dann mal noch wann anders weiter diskutieren. Was mich mal interessieren würde, die Vermarktung ist ja so ein Buzzword. Also einerseits wissen wir natürlich alle, was damit zu assoziieren. Man verkauft etwas und bekommt etwas, jetzt mal so ganz platt. Aber wenn du das jetzt beschreiben solltest, du und dein Team, vielleicht kannst du auch ein bisschen was dazu sagen, zu wie viel ihr so seid. Wie geht man denn vor, wenn ich jetzt weiß, hey, wir haben jetzt dieses neue Sales Hub, wir vermarkten jetzt diese Frauenfußballteams, setzt ihr euch zusammen und macht eine Liste von Firmen, die euch erstmal einfallen, wo ihr sagt, das könnte passen, klopft man da an, ruft man die an, sagt man so und so. Tatsächlich mal so ein bisschen aus eurem Alltag. Wie funktioniert so im Alltag diese Vermarktung?
Ja, nee, gerne. Also grundsätzlich muss ich auch an der Stelle sagen, dass ich selbst kein großer Fan oder Freund von dem Wort verkaufen bin, gerade im Fußball der Frauen. Das war ja auch echt etwas, was mich unheimlich gereizt hat, schon direkt am Anfang für die Rolle bei Sport5, weil du eben nicht etwas machst, was andere Kollegen seit 10, 20 Jahren machen. Und um Gottes Willen, das ist ungemein wichtig, was sie machen. Wir brauchen das natürlich auch grundsätzlich auch für die Vereine. Aber im Frauenfußball kommst du über so viel mehr als deine 5 Minuten Bandenwerbung oder der nächste Chemcarpet, der frei ist oder sowas. Natürlich, auch da muss man sagen, die Gesellschaft, die Sportbranche, die hat es einfach noch so eingefahren, zu gucken, oh, welche Trikots sind denn gerade noch frei? Und so ein Motto ist ja nicht vermarktet. Das siehst du auch im Frauenfußball weniger. Das sind natürlich wichtige Assets und die bieten gerade den Sponsoren und den Partnern eine deutlich höhere ja, Sichtbarkeit, Reichweite entsprechend auch. Aber du kommst viel weniger oder losgelöster von Thema einzelner Rechte oder auch Inventare. Sprich, was haben wir jetzt, als wir mit dem Hub gestartet sind, haben wir uns gleich zu Beginn intern einen Workshop gehabt. Also das ist vielleicht einmal grundsätzlich, wie wir so aufgebaut sind. Das ist nämlich sehr, sehr spannend. Wir sind 3 Vollzeit-Sales-Mitarbeiter in dem Hub plus eben die Brand-Consultant-Stelle. Aber wir arbeiten sehr, sehr eng mit den anderen Abteilungen zusammen. Heißt, aus unserer Marketingabteilung bei Sport5 gibt es eine Person, die fest mit auf dem Thema arbeitet. Oder aus unserem Hospitality-Kernteam, die in der Zentrale in Hamburg sitzen, gibt es eine Person, die so der Ansprechpartner ist, wenn es um Hospitality-Konzepte bei den Frauen geht. Genauso wie im digitalen Produktmanagement-Bereich. Also da ist der Austausch extrem stark und eben auch die Expertise, weil wir uns ganz intensiv eben auch mit der Frage beschäftigt haben und weiter beschäftigen werden. Was heißt es eigentlich, dass der Frauenfußball kein Zwilling, sondern ein Geschwisterteil vom Männerfußball ist und auch nicht nur ein abgespecktes Produkt davon werden soll? Und ich bin echt davon überzeugt, dass wir gerade in Deutschland noch sehr großes Potenzial haben, das weiter auszugestalten. Das kommt auch so ein bisschen auf die Fanszene tatsächlich auch zurück, was du schon zu Beginn gesagt hast. Das wird unsere Aufgabe mitunter sein, genau das auszubauen, zu schauen, wie sprechen wir die Zielgruppe an für den
Ja.
Frauenfußball? Was erwarten die? Ist es wirklich Bratwurst, Bier, Borussia so ungefähr vor Ort oder trinken sie lieber Kaffee, Kuchen oder ist es der Weißwein? Also die Datengrundlage zu schaffen, da sind wir auch gerade dran. Da werden wir erfreulicherweise auch auf der Spobis unter anderem einen globalen Trend Report als auch einen für den deutschen Markt wirklich in der Nähe noch, im Detail noch einmal vorstellen. Aber so versuchen wir eben auch die Vermarktung, ich sage jetzt mal bewusst neu zu denken. Wir haben uns intern, wie gesagt, zusammengesetzt und gesagt, okay, wir starten jetzt mal wirklich vollkommen losgelöst, auch in unseren Köpfen von diesen, oh, jetzt haben wir hier noch Bandenminuten frei, sondern gehen ganz, ganz stark auf diesen Brand-led-Purpose-Ansatz eben auch und definieren solche Handlungsfelder. Also ja, jetzt war es für dich persönlich vielleicht nicht das beste Beispiel, was ich dort gerade genannt habe, aber um Gottes Willen, wir haben da bestimmt, lass es 10, 20 Seiten sein mit Handlungsfeldern, die man über Partnerschaften bespielen kann, die wir auch gerade, wie gesagt, in einem wirklich starken internen Prozess weiter ausdefinieren. Um zu gucken, okay, was kann man natürlich für die Spielerin, für den Verein, also aber eben auch für die Gesellschaft bespielen und über welche Ansätze kommen wir, die man ganz anders aktivieren kann, Geschichten, die man wirklich erzählen kann, die man nach außen tragen kann, die natürlich auch für Marken dann einen direkten Mehrwert bieten, weil der Fußball der Frauen so viel authentischer, so viel nahbarer, so viel persönlicher auch schon einfach mit den Athletinnen als solches ist und andere Werte mit sich bringt, als es eben der Männersport grundsätzlich tut. Und das müssen wir schaffen, auch in diese Partnerschaften zu übertragen. Heißt, wir gucken direkt, entweder lass es kalte Akquise sein, dann sind wir natürlich die Experten des Frauenfußballs, um zu schauen, direkt welcher Ansatz könnte für dieses Unternehmen spannend sein. Aber natürlich auch intern, dass wir auf Kollegen zugehen und sagen, hier, du sprichst gerade mit Brand XY, platzier doch mal bitte den Fußball der Frauen, weil könnte spannend oder passend sein aufgrund von. Und das ist so ein bisschen unsere Herangehensweise, wirklich auch natürlich den Kollegen aufzuzeigen, was es für Potenziale gibt, was es für Möglichkeiten gibt, die es so vielleicht sogar auch noch gar nicht in die Tiefe in dem Sportsponsoring gab, weil es auch noch mal eine neue, jüngere, weiblichere, familiärere Zielgruppe mit sich bringt. Genau, und das sind eben solche Ansätze, die wir dort weiter definieren und vereinfachen schon in direkt im Erstangang oder eben in den Erstgesprächen natürlich auch wirklich ganz, ganz stark und prominent entsprechend platzieren.
Im Frauenfußball sind ja schon durchaus in vielen Bereichen, ich sag mal, ÜberzeugungstäterInnen unterwegs. Passiert einem das in deiner Arbeit auch, also dass man mit Leuten, mit MarkenvertreterInnen spricht, die sagen, wir wollen eben aus dieser Überzeugung heraus in diesen Bereich genau rein? Und was mich da mal interessieren würde, vielleicht ist das dann auch naiv gedacht, aber interessieren die sich dann auch dafür, wo landet ihr Geld? Also sowas wie, was wird damit finanziert?
Ja, also die Vertreter hast du. Und das ist echt immer so etwas, wo ich selber auch direkt merke in Kundengesprächen, geil, die haben es verstanden, die sehen den Frauenfußball genau, für was es steht. Ich hatte tatsächlich zufälligerweise jetzt am Samstag im Rahmen meines Spiels noch ein solches Kundengespräch, wo er mir selber den Ansatz erklärt hat, warum er eben dieses große Interesse an einer Partnerschaft für ein reines Frauenfußballteam hat. Und ich stand danach so und ich so, boah, wow, das war ein Pitch für den Frauenfußball. Also total stark und das finde ich immer sehr, sehr euphorisierend auch und motivierend, weil genau darum geht es. Wir müssen ja auch aufpassen, um offen und ehrlich zu sein, dass es nicht als Charity-Projekt angesehen wird oder als so ein, ja, einfach nur so, okay, dann machen wir das halt jetzt mal mit und streichen oder machen irgendeinen Haken dran. Nein, im Gegenteil. Wie gesagt, es bietet einen absoluten Mehrwert und wenn Brand oder Unternehmen das für sich auch realisieren und wahrnehmen, was sie darüber selbst noch aktivieren können und auch welche Zielgruppe Kunden, Zielgruppe sie damit ansprechen können, dann bietet das echt ein unfassbar großes Potenzial, weil du ja als Unternehmen jetzt so einen Sport auch wirklich mitgestalten kannst. Und das kommt auch die Frage auch näher, ob sie sich dafür interessieren, wo eben ihr Geld landet. Natürlich zeigt man denen das auch mit auf, dass sie wirklich einen proaktiven Beitrag dazu leisten, dass der Frauenfußball professionalisiert wird. Wenn sie jetzt Partner speziell von einem Verein werden, dann ermöglichen sie dort einfach Infrastrukturen oder auch Trainingsbedingungen, die ohne so eine Partnerschaft nicht so möglich wäre. Und die Systeme sind ja auch noch viel freier. Man kann ja auch darüber nachdenken, wie man Spieltagserlebnisse gestaltet, Partner dort mit einbindet und. Also es gibt noch so viele freie und kreative Räume, in die man denken kann und wo, wie gesagt, ein Partner, ein Unternehmen sich proaktiv mit einbinden kann und dann sieht er eben auch, was er dort mitgestaltet, was er mit vorantreibt. Und aktuelles Beispiel ist ja dort auch wirklich Borussia Dortmund, die wirklich echt jetzt sehr, sehr viel Fokus auf das Frauenfußballthema legen, sich ja dazu committed haben, auch ein Trainingsgelände bauen zu wollen und auch das als Partner mitzugestalten, zu ermöglichen, ist natürlich ein absolutes Nonplusultra für den Frauenfußball. Und ohne die Partnerschaften ist das nicht möglich.
Klar. Du hast es jetzt schon gesagt, im Fußball der Frauen steckt ein totales Momentum drin. Einerseits. Andererseits, wenn man schon ein bisschen länger das beobachtet, hat man das Gefühl, diese Erzählung wiederholt sich auch so ein bisschen. Und es gab eben schon Situationen, in denen hat man von diesem Momentum gesprochen und irgendwann ist es dann aber auch wieder abgebrochen. Mein Eindruck ist immer, das, was fehlt, ist, dass man einmal wirklich final den Schritt geht, raus aus dem nächsten Momentum hin in die Entwicklung verstetigt sich jetzt und das gibt von gewissen Punkten dann auch nicht wieder einen Rückschritt, sondern es geht jetzt, egal wie klein oder wie groß die Schritte sind, eben nach vorne. Was glaubst du, was kann man auch über eine Vermarktung daran mitdrehen, eben dieses, was immer als Momentum begriffen wird, zu verfestigen in eine langfristige Entwicklung?
Ja, 100%, da bin ich wirklich ganz, ganz stark bei dir. Wir müssen es vor allem eben auch schaffen, die Euphorie, die beispielsweise ja auch so eine Frauen-Fußball-EM, die jetzt ansteht, dann auch wirklich übersetzen zu können auf eine Frauen-Bundesliga in Deutschland, auf die Fans, auf die einzelnen Vereine. Wie wir als Vermarkter da unseren Beitrag zu leisten können, ist natürlich auch dort wieder, indem wir es einfach oder hauptsächlich jetzt unsere exklusiven Teams, aber grundsätzlich den deutschen Frauenfußball auf wirtschaftlich gesündere Beine stellen. Weil ich meine, das ist ja nun mal leider auch kein Geheimnis. Und ich sag mal, wenn innerhalb eines Vereins oder grundsätzlich im Männerfußball jetzt irgendwie ein Thema ansteht oder sowas, sind halt bis dato dann ja leider die Frauenteams nicht nur in Deutschland, um Gottes Willen. Wir haben das Beispiel an Manchester United auch gesehen, dass das Trainingsgelände renoviert werden musste und die Frauen in Containern umgezogen worden sind und die Männer dann in das Frauentrainingsgelände eingezogen sind.
Das ganz neu war, indem die Frauen ja selber quasi erst seit 5 Minuten drin waren und dann wurden sie wieder vor die Tür
Ja,
gesetzt.
richtig. Also, und man ja auch leider sagen musste, die Renovierungsarbeiten waren jetzt kein irgendwie kurzfristiges Projekt, sondern waren schon sehr, sehr lange intern bekannt. Aber deswegen, also grundsätzlich ist es ja leider einfach noch so, dass die Frauen dann eher die sind, die irgendwie einstecken mussten oder müssen. So, und wenn wir es als Vermarkter aber eben einfach natürlich schaffen, auch da nochmal sie unabhängiger vom Männerteam finanziell auch aufzustellen, wird das meiner Meinung nach einfach so nicht mehr geschehen, weil natürlich die Vereine andere finanzielle Mittel dann auch nochmal zur Verfügung stehen haben. Automatisch wird sich dadurch ja auch eine größere Sichtbarkeit mit ergeben für die einzelnen Teams. Auch eine Frauen-Bundesliga entwickelt sich ja enorm weiter. Grundsätzlich, es ist total spannend zu sehen, wo wir alleine schon in einem Jahr stehen werden, bei allem, was dort gerade auch ja, hinter den Kulissen noch geschieht. Und das ist einfach unser Beitrag. Also wirklich mehr Umsatz zu generieren für die Teams, für die Frauenfußballteams, um dort eben entsprechend auch solche Investments zu ermöglichen. Aber dass eben auch weiter investiert werden kann und wird. Und das ist ja auch so ein bisschen jetzt aus dieser Hub-Rolle heraus, merken wir das ganz, ganz stark. Also gerade meine Person, ich bin jetzt unheimlich viel unterwegs bei den einzelnen Teams. Mir war das total wichtig von Anfang an, auch wirklich persönlich vor Ort zu sein, mit den Frauenabteilungen, mit den Frauenverantwortlichen quasi zu sprechen, aber natürlich auch mit unseren Teams. Und dort wirklich aufzuzeigen, was ist das Potenzial auch für euch als Verein, und das gemeinsam voranzupuschen und voranzutreiben, dass sie dann eben auch sehen, was es für ein Wachstumsfeld nochmal mit sich gibt. Auch da, wir hatten das Beispiel letzte Woche mit einem der Vereine, die ganz klar von sich aus schon gesagt haben, wenn wir einmal allein unsere Social-Media-Kanäle auswerten, sehen wir, dass wir mit dem Frauen-Instagram-Kanal eine ganz andere Zielgruppe nochmal ansprechen, die wir mit allen anderen Kanälen so gar nicht ansprechen würden. Also man bietet ja auch ein größeres Community-Potenzial, ein größeres Potenzial für eine Fangemeinde und dadurch ja auch nochmal anderen Umsatz, unabhängig vom Sponsoring, den man erlösen kann. Und das müssen wir einfach gemeinsam, natürlich sind wir dann auch irgendwo Dienstleister für die Vereine, das mit aufzeigen, unseren Beitrag dazu zu leisten. Dieser Trend Report, den ich schon erwähnt habe, der wird einen ganz großen Beitrag dazu leisten, weil er einfach echt nochmal eine neue Datengrundlage für den deutschen Frauenfußball schafft, nochmal wesentlich in die Tiefe geht und genau, einfach dort immer im Austausch bleiben, sodass es einfach wirklich ein unheimlich wichtiges Thema bleibt und sich so weiterentwickelt, wie wir es ja aktuell sehen. Aber auch das ist etwas, was auch vor allem ich immer zu plädiere. Wir dürfen nicht mehr warten, weil das kommt auch so ein bisschen auf das zurück, was du schon angesprochen hast und was wir leider in der Geschichte oder in der Vergangenheit schon gesehen haben. Ich glaube, 2012 war ja unter anderem so ein Einbruch im deutschen Frauenfußball. Wir müssen es jetzt tun und wir müssen diesen Frauenfußball jetzt auf eine Stufe heben und jetzt die Strukturen dafür schaffen, weil sonst stehen wir in 2, 3 Jahren wieder an einem Punkt und sagen, wir haben da was verpasst. Und das Momentum ist jetzt wirklich, ich glaube trotzdem, auch wenn die Gespräche oder die Aussagen schon öfters fallen, ist jetzt so stark wie nie zuvor. Und das gilt es aber entsprechend auch zu nutzen und zu übersetzen.
Ja, ich habe ja immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, müsste das eigentlich ein No-Brainer sein. Also auch für Firmen, weil es gibt ja beim Fußball der Frauen dann oft Leute, die, das ist im Medienbereich ja auch so, wenn es darum geht, wie viel macht man da an Coverage und so weiter, ne? Dass es dann heißt, naja, man erreicht damit natürlich. Und das ist ja so viel weniger Leute als mit Männerfußball. Also das wird sich auch so schnell nicht ändern. Man erreicht mit jedem Sport weniger Leute als mit Männerfußball. Aber gleichzeitig sind die Leute, die man über den Fußball der Frauen erreicht, eben schon eine Community, viele von denen zumindest. Es ist eine unfassbar loyale Gruppe, es ist eine interessierte Gruppe und man hat vielleicht nicht dieses unfassbar raketenhafte Wachstum, aber man hat ein stetiges und verlässliches Wachstum. Das heißt, das müsste ja eigentlich, vielleicht nicht für die Partner, aber die wollt ihr ja vielleicht sowieso nicht zwangsläufig, die ihr bei den Männern schon habt, aber das müsste ja, es müsste dafür ja ein total gutes PartnerInnen-Klientel geben, stellt man sich von außen immer so vor, oder? Also eigentlich fragt man sich, warum euch die Leute nicht sowieso die Bude einrennen und sagen, ich will, nein, ich will.
Ja, das Thema Generationswechsel, Generation grundsätzlich ja auch im Männersport ist ja echt ein großes Thema, weil die Zielgruppe wird dort einfach nun mal grundsätzlich ein bisschen älterer und das ist genau diesen Ansatz, den du gerade erwähnt hast. Über den Frauenfußball erreicht man wirklich noch mal eine wesentlich jüngere Zielgruppe, die Gen Z, die stark mit eingebunden ist. Deswegen ist ja beispielsweise TikTok auch ein unheimlich erfolgreicher Social Media Kanal, gerade im Frauenfußball, weil natürlich bedeutet das eben auch, dass sich die Zielgruppe anders mit dem Sport beschäftigt und auseinandersetzt. Deswegen ist mir auch da teilweise die Diskussion zu oberflächlich zu sagen, die Stadien sind ja nicht gefüllt, beziehungsweise man erreicht nicht so viele Menschen damit, weil wenn man sich mehr damit beschäftigt, sieht man, dass man sie eigentlich vom Zielgruppenpotenzial her sehr wohl erreicht, wir uns aber eben auch da einfach noch mehr damit beschäftigen müssen. Wie sprechen wir sie denn wirklich gezielt und auf Dauer sozusagen an? Und das ist natürlich spannend, weil man einfach auch schon jüngere Menschen einfacher an so einen Sport mitbringen kann. Sei es alleine über die Aspekte, dass sicherlich auch schon für Familien die Hürde geringerer ist, ob es jetzt dann wirklich auch es darum geht, mal ins Stadion zu kommen. Ich war ja beispielsweise eben auch bei dem Länderspiel letztes Jahr in Hannover, Deutschland gegen Österreich, was ja noch eine Qualifikation für die Europameisterschaft war. Und ich fand das so unfassbar schön zu sehen, wie viele Familien auch mit ihren Kindern dort vor Ort sind. Und das ist ein anderer Vibe, den man dort in den Stadien erlebt. Oder das DFB-Pokalfinale der Frauen ist auch ein absolutes bestes Beispiel dafür, wie anders das Spieltagserlebnis ist. Und das müssen wir es einfach noch schaffen, das auch auf eine Bundesliga zu übertragen oder grundsätzlich bei Frauenfußballspielen, weil du fährst nicht nur dahin und wie es halt eben beispielsweise Männerfußball einfach schon etabliert ist, guckst dir das Spiel dort an, bis 2 Stunden vorher im Stadion, guckst das Spiel an, fährst danach wieder nach Hause. Nein, der Frauenfußball kann auch so viel mehr bieten und ist dann natürlich auch eine geringere Einstiegshürde für Familien, natürlich aufgrund auch der Ticketpreise, aber auch, weil man nicht diese Angst, ich weiß nicht, ob Angst teilweise auch schon zu übertrieben ist, aber diese Bedenken hat, dass eben diese starken Fanszenen vor Ort mit sind. Und dann überlegt man vielleicht doch 3, 4 Mal, gehe ich jetzt mit meinem 5-, 6-jährigen Kind wirklich in das Stadion, wenn da, je nachdem, welche Vereine gegeneinander spielen, das hast du halt im Frauenfußball eben so gegeben auch nicht. Weshalb du eher auch nochmal mit deinen Kids dann in so ein Stadion gehst, weil es einfach noch, auch ja, wirklich viel freundlicher und imagereiner natürlich auch der Sport grundsätzlich ist. Und das bietet ein absolutes Potenzial für Marken. Was aber auch ein ganz, ganz, ganz großes Potenzial bietet, ist tatsächlich einfach die weiblichere Zielgruppe. Also grundsätzlich gibt es ja auch Studien, die schon besagen, das ist unter anderem eine von Nielsen, dass 80% aller Kaufentscheidungen durch Frauen getroffen werden. Und bisher haben wir aber diese Zielgruppe eigentlich immer komplett vernachlässigt im Sportsponsoring. Und es ist eine so relevante Zielgruppe, weil sie auch immer mehr die Haupteinkommensnehmer in den Haushalten werden. Also die nochmal gezielter anzusprechen, bietet natürlich auch für Brands dann entsprechendes Potenzial. Und das ist auch das, was uns oft zurückgespielt wird in den Gesprächen. Auch das Unternehmen dort sagen, unsere Zielgruppe ist einfach zu 60, 70, 80% weiblich. Ich sehe da jetzt nicht den Fit mit einem Männerteam, das zu promoten. Im Gegenteil, lass uns das Frauenteam nehmen. Und das ist natürlich dann entsprechend auch schön zu sehen, wenn die Unternehmen das auch für sich selbst miterkennen.
Ja, ich muss immer bei dem Stadionerlebnis so kurz einhaken. Also das ist sicherlich im Frauenfußball und im Männerfußball sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, dass die Stadien auch, oder also was hat auch nichts mit Glauben zu tun, sondern das ist ja tatsächlich zahlenmäßig so belegt, dass auch die Stadien im Männerfußball sehr, sehr sicher sind. Man hat die Problemfans da natürlich, die man so zum Glück bislang bei den Frauen nicht hat. Aber das ist nicht die große Mehrzahl der Fußballfans. Nur, ich weiß, wie du es gemeint hast, aber ich weiß auch, wie schnell genau bei diesem Thema, weil Leute da sehr gerne drauf springen, sich dann irgendwas verselbstständigt und nicht, dass am Ende hängen bleibt. Wir sagen, im Männerfußball ist es gefährlich, in ein Stadion zu gehen. Das ist es nämlich definitiv nicht.
Nein, um Gottes Willen. Also ich glaube, dann würde ich sowieso auch schon den falschen Arbeitgeber haben, sozusagen. Nein, also das ist natürlich sehr über den Kamm geschoren. Aber man sieht es im Frauenfußball einfach um ein wesentlich weniger. Und wie gesagt, grundsätzlich ist der Vibe einfach ein ganz anderer, der in einem solchen Stadion dann stattfindet.
Genau, das ist definitiv so. Ihr arbeitet ja nicht nur mit den Vereinen zusammen, sondern ihr habt auch eine Zusammenarbeit im Bereich Sponsoring und Marketing mit dem DFB als Verband. Inwieweit ist das denn vielleicht nochmal eine andere Herangehensweise als die Arbeit mit den Vereinen? Was muss man da vielleicht mitdenken, was bei den Vereinen jetzt noch nicht so eine Relevanz hat?
Genau, also beim DFB ist es ja so gegeben, dass wir nicht der exklusive Vermarkter für
Ja.
beispielsweise jetzt das Frauenteam sind. Wir sind im Hospitality-Bereich dort natürlich sehr, sehr stark vertreten, wie bei den einzelnen Länderspielen oder eben auch beim DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln. Grundsätzlich ist das, oder was wir ja auch gemacht haben seitens Sport5, ist die Aktivierung von Vorwerk mit der DFB-Frauenmannschaft, das Gender Care Gap. Da versuchen wir natürlich auch genau diesen Ansatz eben zu fahren, was kann man für Geschichten erzählen, auf was kann man aufmerksam machen, auf was kann man hinweisen mit einer solchen Partnerschaft. Die Aktivierung kommt dort aus unserem Brand Activation Team, wo wir auch intern stark mit aufgestellt sind. Und es ist natürlich insofern total spannend oder relevant, wenn jetzt auch Unternehmen eben sagen, sie möchten im Dachraum oder eben auch wirklich national gesehen sehr viel präsenter sein, weil dann natürlich die Länderspiele eine Rolle spielen oder dort mit einbezogen werden können, als aber natürlich auch so Geschichten wie jetzt eben rund um die anstehende EM, die dort in Kampagnen oder eben auch in den verschiedensten Aktivierungsmaßnahmen mit berücksichtigt werden können, was dann durch die einzelnen Vereine natürlich dann in Hauptsächlichkeit über einzelne Athletinnen, die in so einer Nationalmannschaft spielen, möglich ist, aber ja nicht über den Verein in dem direkten Bezug als solches. Also es bietet einfach dann wirklich nochmal diesen internationalen, stärkeren nationalen Ansatz in dem Sinne.
Ich finde das mit Vorwerk tatsächlich spannend, weil als der Deal publik wurde, hat er ja sehr unterschiedlich Wellen geschlagen. Zum einen war es eine große Sache, weil es halt ein großes Unternehmen ist und ein exklusiver Deal für den Bereich der Frauen. Zum anderen, und da nehme ich mich überhaupt nicht aus, gab es dann auch die Reaktion, bei den Frauen sind es jetzt Küchengeräte und Staubsauger. Was muss man vielleicht bei der Suche nach Partnerschaften und auch so bei der Art und Weise, wie man sie dann kommuniziert, im Bereich der Frauen mitdenken, was bei den Männern überhaupt kein Thema ist?
Ja, das hatte ja Vorwerk sozusagen auch für sich erkannt nach dem ersten Jahr der Partnerschaft, weshalb sie ja dann eben so Agenturen wie uns damit ans Boot geholt haben. Grundsätzlich, aber ich finde, das ist auch unabhängig, ob Männerfußball oder Frauenfußball, muss man sich immer sensibel überlegen, wie man eine Partnerschaft kommuniziert oder wie man genau ein Wording eben auch gestaltet. Jetzt ist es sicherlich im Fußball der Frauen oder auch gesellschaftlich noch mehr verankert, dass Frauen eben dieses klischeehafte Bild noch haben. Wie du gesagt hast, hier stehe hinter der Küche, hinterm Herd oder dann wirst du Mama und kannst keine Profisportlerin mehr danach sein, so ungefähr. Ist natürlich auch in einer männerdominierten Welt, männerdominierten ausgeprägten Welt, die ja auch der Sportbusiness grundsätzlich noch ist, nochmal vermehrt so, weshalb man dort einfach schon sensibler überlegen sollte, eben auch, um nicht diese Klischees oberflächlich zu befüllen, sondern wenn überhaupt auf eine andere Art und Weise darauf aufmerksam zu machen. Und das hat ja dann der Vorwerk sehr stark geschafft, indem er einfach darauf aufmerksam gemacht hat, wie viel Frauen einfach noch mehr diese Care-Arbeit leisten im Vergleich zu Männern und dieses Bewusstsein dafür zu schaffen. Also müssen einfach wirklich, ja, viele Überlegungen, viele Gedanken mit reinfließen, weil um Gottes Willen, was wir eine natürlich nicht wollen, aber auch das ist ja vollkommen unabhängig von welcher Partnerschaft oder in welchem Sport man dort spricht, dass es von der Öffentlichkeit negativ aufgefasst wird. Wir wollen den Fußball der Frauen vorantreiben, ihn professionalisieren. Wir wollen einen absoluten Mehrwert bieten für die Vereine, für die Spielerinnen und dann eben auch gesellschaftlich übersetzt und wollen dann natürlich niemanden auf einem Fuß treten oder im Wege stehen oder etwas Negatives damit noch vorantreiben. Und man sieht das ja auch so ein bisschen leider, wie heißen sie, diese Trend-Vibes auf Instagram, die sich jetzt immer mehr so vermarkten, eben
Tradewise.
Trade-wise, genau.
Genau.
Darum geht es natürlich nicht. Also dann so eine Partnerschaft jetzt in so einem aktuellen Momentum zu verknüpfen, wäre nicht zielführend, meiner Meinung nach. Aber da sind wir ja dann entsprechend, wie gesagt, auch sensibel genug für. Oder auch Experten genug für, um das zu erkennen und entsprechend in die Richtung zu lenken, in die es gehen soll. Weil ich finde auch, das ist mein persönliches Gefühl, der Fußball der Frauen kann auch sehr verletzlich sein, auch wenn er noch nicht diese Reichweiten hat. Aber umso mehr ist es natürlich eben auch wichtiger, dass wir dort wirklich Partnerschaften vermitteln, die auch passen und diese Verletzlichkeit mehr und mehr dann natürlich auch herausgenommen wird.
Ja, und gleichzeitig finde ich, muss man sich dann im Zweifelsfall vielleicht auch mal an die eigene Nase fassen, dass man nicht an den Bedürfnissen von Spielerinnen vorbei argumentiert oder sich aufregt. Also weil ich habe damals schon auch sehr gelacht über diese Partnerinschaft, gebe ich offen zu, weil ich dachte, meine Güte, also wieso kann man nicht mal Antonio Rüdiger mit dem Staubsauger durch die Wohnung irgendwie wischen lassen und Laura Freigang fährt halt irgendwie ein Rennauto durch die Gegend. Aber andererseits habe ich dann mit Spielerinnen drüber gesprochen, die gesagt haben, ja, klar, aber wenn sie beispielsweise so ein Küchengerät und so einen Staubwischer, der irgendwie normalerweise, keine Ahnung, 1.400 € kostet, hingestellt bekommen im Rahmen von so einer Partnerinschaft, haben sie da auch was von, weil sie halt zu Hause den Kram noch selber machen, anders als vielleicht Spieler, die irgendwie sich das machen lassen. Also von daher gesehen, muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man die Boxen im eigenen Kopf nicht irgendwie dann zu fest zu hat. Eigentlich, weil man möchte, dass sich die Dinge in die richtige Richtung bewegen, aber dann denkt man vielleicht zu wenig aus der Sicht der Spielerin. Das ist so ein bisschen eine ähnliche Diskussion, wenn man es jetzt mal aus der Vermarktung ins Sportliche raushebt, wie das natürlich die Argumentation immer da ist mit dem Spielkalender, dass also es schön ist, wenn die Frauen exklusive Spiele haben und das ist es auch, aber gleichzeitig muss es für die halt eben auch passen mit dem, was sie sonst so an Lebensumfeld haben.
Das finde ich allerdings grundsätzlich einen sehr, sehr wichtigen Punkt, die Spielerin mit einzubeziehen, weil das ist ja auch, muss man ja einfach so sagen, die Fußballerinnen sind gebildeter, weil sie es einfach auch schon sein müssen sozusagen. Ne? Die viele haben noch ein Vollzeitjob, Studium, Ausbildung eben nebenbei aufgrund Gehaltsthematiken. Aber ich finde eben, das bietet ja das Potenzial, dass die Spielerinnen alle so viel nahbarer auch sind und in gewisser Weise noch ihre wirklichen Privatpersonen, eigene Persönlichkeiten, die mit einzubeziehen, dass also ich habe das letztes Jahr schon proaktiv den Austausch mit Spielerinnen gesucht und gefragt, wie empfindet ihr das eigentlich auch grundsätzlich, was im Frauenfußball geschieht? Wie nehmt ihr das wahr? Wo möchtet ihr, dass es weiterhin geht? Weil wenn wir so eine Nahbarkeit und eine Authentizität behalten möchten, dann ist es, finde ich, auch sehr wichtig, dass wir die Perspektive von innen heraus, von den Spielerinnen heraus mit einbeziehen. Und ich finde das so unheimlich schön, auch dort zu sehen, wie offen die Spielerinnen sind für einen Austausch. Teilweise kamen sie auch wirklich echt, also vielen Dank an der Stelle auch echt dafür. Ich fand das so überwältigend, wie viele mir auch auf LinkedIn geschrieben haben, nachdem unser Hub beispielsweise verkündet wurde, Bundesligaspielerinnen, die mir ihre WhatsApp-Nummern direkt geschickt haben und gesagt haben, wenn du Unterstützung aus dem System gibt, ey, ruf immer gerne an. Auch die überhaupt nicht nur aus unseren Vereinen, gar nicht heraus. Ja. Also, und das finde ich, also da bin ich selbst total dankbar für so einen Austausch und immer wieder die Sichtweise der Spielerinnen mit einzubeziehen, weil das wiederum bietet ja auch einen absoluten Mehrwert. Und ich finde das sogar wiederum auch total spannend für Brands, weil man, wie gesagt, nicht einfach nur etwas verkauft, sondern am besten Falle die Spielerin selbst noch mit in solchen Kundengesprächen am Tisch sitzen und aus ihrem eigenen Empfinden heraus erzählen. Authentischer geht's nicht.
Voll. Du bist ja, wie man merkt in diesem Gespräch und auch wenn man sonst mit dir zu tun hat, total angezündet für den Frauenfußball. Aber deine Sozialisation war auch im Männerfußball, oder? Und ich habe da auf Instagram Papa-Fotos im BVB-Stadion gesehen. Also das ist schon auch heimisch vorgeprägt, oder?
Ja, tatsächlich bin ich auch in einem männergeprägten Haushalt groß geworden mit 4 Brüdern zusammen als einziges Mädel. Daraus ergab sich das sicherlich, ja, also ich komme ja ursprünglich aus dem Reitsport. Jetzt ist er sehr, sehr weiblich, wenn man es so sehen mag. Aber mein großer Bruder sehr, sehr stark verankert im Rennsport, im Motorrennsport. Und mein kleinerer Bruder eben im Fußball von Anfang an. Und der war auch so ein bisschen der, der mich dann damals mit in die Stadien quasi gebracht hat, genommen hat. Schon immer BVB-Fan, ebenso auch mein Vater. Und so ergab sich das tatsächlich, ja, dass ich durch den Männerfußball dann doch, muss ich an der Stelle gestehen, in den Fußball reingekommen bin. Ich habe aber dann während meines Studiums, habe ich 4 Jahre in Holland gelebt und ich muss doch sagen, dass man den Frauenfußball dort nochmal ganz anders wahrnimmt. Und gerade durch mein Freundesumfeld dort bin ich dann eben auch an den Frauenfußball schon herangetreten worden. Muss aber auch gestehen, zur Wahrheit gehört auch, dass ich dann, als ich wieder in Deutschland war, natürlich erst wieder hauptsächlich bei den BVB-Männern zu Gast war. Und aber als die Rolle mir dann jetzt angeboten wurde, ich sofort gedacht habe, ja doch, das ist echt ein Thema, wo ich mir total gut vorstellen kann, einfach grundsätzlich, weil ich jemand bin, der für verschiedenste Dinge eben auch gerne kämpft und einsteht und Themen voranbringt, das eben für den Frauenfußball dann auch zu tun. Und es ist ein absolutes Herzensprojekt und Leidenschaftsprojekt für mich geworden. Also ich freue mich jetzt viel mehr auf die Frauenfußballspiele, die ich erleben kann, dann tatsächlich noch. Als die Männerspiele natürlich bin ich grundsätzlich super gerne in den Stadien unterwegs, aber ja, das war, an der Stelle bin ich jetzt nicht der klassische Frauenfußballfan, wobei den klassischen gibt es ja auch noch gar nicht,
um Gottes Willen. Ich wollte gerade sagen.
Aber Studien zeigen ja doch dann, die Fußballfans grundsätzlich vom Frauenfußball kommen eher dann direkt über den Frauenfußball und noch eher seltener über den Männerfußball, wenn man es globaler betrachtet, nicht nur auf Deutschland gesehen. Dazu gehöre ich dann in dem Falle nicht.
Aber du hast jetzt gerade schon angesprochen, du hast in den Niederlanden studiert an der Van Haar-Larenstein University of Applied Sciences in Leeuwarden und Belp. Der Studiengang, da muss ich jetzt kurz in meine Unterlagen schauen, heißt Equine Sports and Business. Da geht es also dann tatsächlich um Marketing im Pferdesport, ne? Das ist so ein dezidiert auf dieses Thema gesetzter Studiengang. Und du hast ja nicht nur in diesem Bereich gearbeitet, sondern du bist vor allen Dingen richtig, richtig lange geritten und auch auf Wettkampfniveau, ne? Kannst du dafür vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen? Das fand ich nämlich total spannend und natürlich auch sehr, sehr berührend, deine Geschichte mit deinem Pferd.
Ach, vielen Dank. Nee, gerne. Genau, ich bin wirklich tatsächlich im Reitsport groß geworden. Also meine Eltern hatten einen eigenen Hof. Das war natürlich für mich ein unheimliches Glück. Ich bin mein erstes Turnier geritten, als ich wortwörtlich 18 Monate alt war. Also meine Eltern haben mich echt quasi festgebunden an den Beinen am Sattel. Das war eine Vierzügelklasse, also man wurde ja geführt. Von daher sehr, sehr sicher. Aber das wurde mir echt in die Wiege gelegt. Und es gab, ich spreche tatsächlich auch heutzutage von zwei verschiedenen Leben, weil es sich für mich persönlich so anfühlt. Es gab nie etwas anderes als den Reitsport. Alles andere kam an zweiter Stelle, ob es die Schule war oder ob es dann die Uni war. Der Reitsport stand immer an oberster Stelle. Meine Lehrer haben schon immer gesagt, ich habe die berühmte Freitagskrankheit, weil ich eben jedes Wochenende auf Turnieren unterwegs war und freitags eher nicht in der Schule anwesend dadurch. Hatte ein unheimliches Glück, dass meine Eltern das so extrem gepusht haben, weil ich das absolut geliebt habe, so intensiv in dem Sport auch involviert zu sein und eben auch überhaupt, also für mich war das nie so, dass ich auf irgendetwas verzichtet habe in meinem Leben. Im Gegenteil, es hat mir sehr, 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 sehr viel gegeben. Hatte aber dann, ich war noch als Teil meines Studiums tatsächlich in England, wo ich ja auch für eine Event-Management-Firma im Reitsport gearbeitet habe und wollte dort, oder das war eigentlich mein Ziel, dass ich es schaffe, den Reitsport zu oder weiter im Profisport quasi selbst aktiv zu sein, neben aber eben einer beruflichen Karriere, die auf den Reitsport geprägt war. Da hat mir dann leider das Schicksal einen Strich oder Strich durch die Rechnung gemacht. Dadurch, dass ich einen etwas schlimmeren Unfall hatte, der mich sehr lange dann doch echt rausgenommen hatte und ich dann auch an einem Punkt stand, wo ich mich dazu entscheiden musste, okay, versuche ich es nochmal komplett neu anzufangen, musste zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch mein damaliges Top-Pferd verkaufen, weil ich einfach nicht wusste, wann geht's weiter, wie geht's weiter. Und bin so dann doch immer mehr in die berufliche Schiene gekommen. Hatte aber das Pferd, was du angesprochen hast, ja, stand natürlich trotzdem noch zu Hause bei meinen Eltern, die ja auch immer noch den Hof haben, was sich sehr, sehr gut angeboten hatte. Aber ich habe es dann einfach nicht mehr geschafft, wirklich in diesen Leistungssport zurückzukehren und habe dann auch gedacht, okay, mit einem Vollzeitjob nebenbei funktioniert das sowieso nicht mehr so mit dem intensiven Training und wie ich es mal ausgeübt habe. Fand es dann aber auch nicht schlimm, im Gegenteil. Ich konnte ja meinen Beruf oder meine Leidenschaft zum Beruf auch lange, lange Zeit machen. Von daher, und ich bin so jemand, ich glaube ganz fest daran, alles geschieht aus einem Grund. Und es hatte auch seinen Grund, dass es so kam. Auch dieser Unfall vor einigen Jahren und aber auch, dass ich vor 2 Jahren schon das Gefühl hatte, im Reitsport geht es dann doch grundsätzlich auch beruflich gesehen nicht mehr für mich weiter. Ich bin aber auch absolut davon überzeugt und auch das, ich bin da wirklich super dankbar für, dass ich diese Erfahrungen alle machen durfte, weil die Eigenschaften, die Skills, die man eben auch gerade so in Richtung Profisport sich aneignet, die man lernt, die sind von also wirklich von super großem Mehrwert jetzt eben auch für die berufliche Laufbahn. Sei es dieser Kampfgeist, dieser Ehrgeiz, den ich schon immer hatte, wo mir sogar teilweise von den Bundestrainern gesagt wurde, dass ich zu viel Ehrgeiz habe und mich eher zurücknehmen sollte. Aber natürlich auch mit Niederlagen umzugehen, wieder immer weiterzumachen quasi, sich selbst weiterzuentwickeln, nicht stehen zu bleiben. Also all solche Eigenschaften, das merke ich immer wieder, bieten mir persönlich in meinem beruflichen Kontext, im beruflichen Umfeld einen ganz, ganz großen Mehrwert. Und ich finde sogar gerade im Reitsport, wenn man mit einem weiteren Lebewesen in enger Zusammenarbeit arbeiten muss, mit einem Partner, eine gemeinsame Linie finden muss, um erfolgreich zu sein, weil man kann noch das beste Pferd haben oder noch der beste Reiter sein, aber wenn man nicht miteinander kommuniziert oder nicht miteinander harmoniert, wird es nichts.
Ja.
Und von daher bin ich sehr, 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 sehr dankbar darüber, dass ich dieses Leben haben durfte, aber es ist auch abgeschlossen.
Ach, schön, aber es ist alles total nachvollziehbar. Und lustigerweise, ich habe es vorhin schon gesagt, in deinen Antworten steckt immer sehr viel drin. Du hast jetzt mit der Antwort auf die eine Frage die nächsten drei Fragen, die ich mir notiert hatte, direkt schon mit beantwortet. Nämlich eben genau beispielsweise das, ob diese Zeit selber im Sport, kann man sich ja gut vorstellen, ne, dass die in deiner Arbeit jetzt auch eine positive Rolle spielt, weil du einfach das, was du eigentlich am Anfang gesagt hast, es geht, natürlich sind diese ganzen Terminologien da drin mit Verkaufen und so weiter, aber es geht ja letztlich um diese Sportlerinnen und um ihre Sicht auf die Dinge. Und in diesem selbst als Sportlerin unterwegs gewesen zu sein, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das in deine Arbeit positiv reinwirkt. Schön. Ich würde sagen, ich könnte mit dir noch ewig weiter quatschen. Du hast ja dann auch noch in Lüneburg weiter studiert, Nachhaltigkeit im Sportbusiness und warst noch in China unterwegs. Und überhaupt finde ich, also dafür, dass du ja noch wirklich jung bist, hast du schon unheimlich viel gemacht. Also spricht auch für dieses, ja, diese Bereitschaft, sich anzünden zu lassen für ein Thema, das finde ich, ist was, was man bei dir total merkt. Insofern habe ich das Gefühl, die Spielerinnen sind da bei dir gerade in guten Händen, wenn ich es mal einfach so sagen darf. Ich freue mich total wirklich, dass wir hier quatschen konnten. Ich hoffe, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich hoffe, beim nächsten Mal haben wir vorher weniger Technikhuddel. Und ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für deine Geduld und für deinen Einsatz.
Vielen, vielen, vielen lieben Dank, auch für deine Zeit natürlich. Und ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf unser nächstes persönliches Treffen.
Ja, ebenso. Und euch da draußen gilt mein Dank natürlich auch für eure wie immer liebevolle Begleitung dieses Podcasts. Schreibt mir gerne an wortpiratin@marapfeiffer.de, was euch gefällt, was ihr gerne anders sehen oder hören würdet oder auch wenn ihr euch hier mal einen bestimmten Gast, eine bestimmte Gästin wünscht. Ich freue mich wie immer auf den Austausch mit euch und passt auf euch und aufeinander auf. Ciao!